Das führt natürlich in der Konsequenz darum, dass die Investitionsbereitschaft der Einrichtungen und auch die Möglichkeiten, die es da gibt, klar sinkt und dass natürlich jede Maßnahme nochmal überdacht werden muss. Und das, wenn man dann zum Thema des Podcasts kommt, das betrifft dann natürlich auch die Digitalisierung, weil man dann vielleicht nicht die Dinge umsetzt, die gut wären und die für die Zukunft mal angegangen werden sollten, sondern sich dann natürlich erstmal darauf fokussieren muss, den Alltag zu überstehen, ja, die pflegerische Versorgung von jeden Tag sicherzustellen.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Pascal Tschirtner eingeladen. Er ist Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereiches stationäre Versorgung des Bundesverbandes Private Anbieter sozialer Dienste, gemeinhin auch als BPA bekannt. Hallo, Herr Tschirtner.
Hallo, Herr Schneewals, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, mit mir im Podcast zu sprechen über die aktuelle Situation der Branche, über den Digitalisierungsfortschritt und jetzt vor kurzem auch rausgekommen, die Stellungnahme des BPAs zum Referentenentwurf des Digitalisierungsgesetzes. Fangen wir erstmal ganz einfach an. Können Sie sich einmal kurz vorstellen, also was haben Sie vorher gemacht und was machen Sie heute beim BPA?
Ja, sehr gern. Also Sie haben es schon gesagt, mein Name ist Pascal Schörtner, ich bin Geschäftsführer hier beim BPA und leite den Geschäftsbereich stationäre Versorgung. Das heißt, meine Schwerpunkte sind vor allem im Bereich Pflegeheime, Kurzzeitpflege, betreutes Wohnen und bei uns auch dann der gesamte Bereich der Eingliederungshilfe beim BPA. Dazu natürlich übergreifende Themen, wann immer Sie zu tun haben mit den Bereichen, also sei es Politik, sei es aber auch Digitalisierung natürlich. Ich bin seit knapp 7,5 Jahren jetzt beim BPA, habe da diverse Positionen durchlaufen. Ich habe Hintergrund eigentlich aus der Politik, das heißt, ich habe hier dann auch als Assistent im Politikbereich gestartet. Fand ich oder finde ich auch immer noch sehr hilfreich, weil man grundsätzlich zu allen Themen, die irgendwie mit der Pflege zu tun haben, Kontakt hat, dort Hintergründe kennenlernt und ja, weil man alleine, wenn man eben Politik macht, auch da natürlich zu allen Themen irgendwie sprachfähig sein muss, wissen muss, was ist gegebenenfalls relevant für den Verband, für die Mitglieder. Und man natürlich auch in der Lage sein muss, zu im Prinzip jedem Thema das der Politik dann vermitteln zu können. Insofern sehr hilfreich, wenn man wie ich eigentlich branchenfremd ist und eben nur diesen politischen Hintergrund hat. Konnte in der Zeit dann auch diverse Digitalgesetzgebungsverfahren zum Beispiel begleiten, gerade in den letzten Legislaturperiode gab es ja ganz viel digitale Versorgungsgesetz oder Patientendatenschutzgesetz, konnte da unsere Position einbringen und an Anhörungen teilnehmen. Und jetzt seit 1. April diesen Jahres habe ich das Privileg, eben als Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs stationäre Versorgung hier die Verbandsarbeit mitgestalten zu dürfen. Vielleicht auch noch ganz wichtig, Verband ist natürlich kein Betreiber. Das
Ja.
heißt, ich kann weniger aus operativer Sicht berichten, mehr eben aus so übergeordneter Perspektive, politische und regulatorische Rahmenbedingungen. Das ist das, wo meine Expertise liegt.
Ja, ich sag mal, mit 13.000 Mitgliedseinrichtungen ist der BPA, glaube ich, den allermeisten Hörern bekannt. Vielleicht können Sie trotzdem noch mal ein, zwei Worte dazu verlieren. Also 13.000 Mitgliedseinrichtungen habe ich ja schon gesagt, aber was macht den BPA ansonsten noch aus?
Genau, also ich ist ja schon im Titel Bundesverband privater Anbieter soziale Dienste. Das heißt, bei uns sind die Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe versammelt, die eben in privater Trägerschaft liegen. Mit 13.000 Mitgliedseinrichtungen sind wir der größte Einzelverband in der Pflege. Das heißt, mehr als jede dritte Pflegeeinrichtung in Deutschland ist bei uns vertreten. Wir haben so ungefähr 150 Beschäftigte in 18 Geschäftsstellen deutschlandweit. Das heißt, wir sind in jedem Bundesland vertreten, plus eben unsere Bundesgeschäftsstelle. Haben dazu noch eine Servicegesellschaft und eine Bildungstochter. Also ja, decken im Prinzip das ganze Spektrum ab, was man so braucht, um ja tätig zu sein. Aufgaben, die ein Verband wahrnimmt, sind ja relativ umfassend und vielfältig. Aber ich kann vielleicht mal kurz an zwei Aufgaben oder Themenfeldern das versuchen deutlich zu machen. Das erste würde ich so nennen, vielleicht vermitteln und einsetzen. Also da geht es darum, die Sichtweise und einfach die Position der Pflegeeinrichtungen gegenüber anderen Akteuren zu erklären. Das heißt, gegenüber der Politik, gegenüber der Öffentlichkeit, gegenüber Kostenträgern und den Partnern der Selbstverwaltung. Das heißt, dass wir zum Beispiel der Politik vermitteln, welche Herausforderungen und Bedürfnisse die Pflegeeinrichtungen haben, was die speziellen Herausforderungen jeweils sind. Und das heißt dann zum Beispiel konkret bei einem Gesetzgebungsverfahren, wie aktuell dem Digitalisierungsgesetz zu erklären, was die spezifischen Problemlagen in der Pflege sind und wie die besser in so einem Gesetz abgebildet werden können. Hm. Kommen wir vielleicht später nochmal zu, dann kann ich es nochmal ein bisschen konkreter machen an Beispielen, aber das ist so die Idee und dann eben das ist Vermitteln und das Einsetzen dann eben dafür zu sorgen, dass diese Positionen und Anforderungen auch tatsächlich in den Gesetzen oder in den Vereinbarungen der Selbstverwaltung so auftauchen, wie es die Einrichtungen eben brauchen. Und dann das zweite Themenfeld, Aufgabengebiet, ist, oder würde ich bezeichnen, befähigen und unterstützen. Und da ist dann eben die Zielgruppe die Mitgliedseinrichtungen. Da geht es darum, die zu informieren über das, was es gibt an neuen gesetzlichen Regelungen, an neuen Vorgaben und sie eben dazu zu befähigen, diese auch umzusetzen bei sich. Sei es durch Seminare, Arbeitshilfen, Muster, irgendwelche Excel-Tools, die sie zur Berechnung nutzen können oder für Analysen für sich und ihnen zu helfen bei der Wahrnehmung von Förderprogrammen und ganz generell zu unterstützen bei allen Fragen, die rechtlicher Natur sind oder auch bei Vergütungsfragen. Und natürlich alles, was im Alltag so auftaucht, das ist jedes Thema, was man sich auch nur denken kann.
Ja, naja, das Thema Digitalisierung ist ja Hauptthema des Podcasts. Damit eine Einrichtung überhaupt in der Lage dazu ist, in Digitalisierungsmaßnahmen zu investieren, ja, da muss ja eine Sache erstmal grundlegend gewährleistet sein, und das ist die Wirtschaftlichkeit oder ein guter wirtschaftlicher Ausblick. Und wenn Sie jetzt mal gerade in Ihre 13.000 Mitgliedseinrichtungen reinschauen, gibt es da eine Art Stimmungsbarometer? Gibt es da, ich sag mal, eine Umfrage zum Ausblick auf die Wirtschaftlichkeit und auf die generelle Stimmungslage?
Ja, das ist ja so dieses Thema schlechthin aktuell. Ja. Wir haben vor ein paar Monaten mal eine Umfrage bei unserer Mitgliedseinrichtung gemacht, wo herauskam, dass 70% der Einrichtungen sich Sorgen um ihre wirtschaftliche Existenz in naher Zukunft machen. Und das sind jetzt ist keineswegs eben so, dass es nur irgendwie die privaten Träger sind, die so das so sagen, sondern auch wenn wir irgendwie auf andere Umfragen schauen. Ja, Curacon Altenhilfebarometer sagt, die Stimmung war nie schlechter bei den Betreibern als aktuell. Umfrage der Diakonie sagt, 4 von 5 Einrichtungen haben ihr Leistungsangebot eingeschränkt und in Diakonie Hessen sagt, ein Drittel unserer Einrichtungen sind unmittelbar von der Insolvenz bedroht. Also es wirklich betrifft alle Träger über, egal welche Trägerschaft, egal Wohlfahrt, privat, öffentlich. Bei allen kann man das beobachten. Und ist natürlich sehr problematisch, dass wir immer mehr Nachfrage haben in der Pflege, eigentlich immer mehr Angebot bräuchten. Die Rahmenbedingungen derzeit aber so sind, dass das eben kaum möglich ist. Und ich meine, wir sagen immer, es gibt so eine toxische Mischung aus verschiedenen Faktoren, die jetzt eben aktuell dazu führen, dass die Lage ist, wie sie ist, von Inflation und Energiekostensteigerungen über natürlich dem zentralen Problem des Personalmangels, der eben so ganze Ketteneffekte auslöst, zu diversen weiteren Faktoren, die aber in der Konsequenz eben dazu führen, dass die wirtschaftliche Lage ist, so wie sie ist. Und das führt natürlich in der Konsequenz darum, dass die Investitionsbereitschaft der Einrichtungen und auch die Möglichkeiten, die es da gibt, klar sinkt und dass natürlich jede Maßnahme nochmal überdacht werden muss. Und das, wenn man dann zum Thema des Podcasts kommt, das betrifft dann natürlich auch die Digitalisierung, weil man dann vielleicht nicht die Dinge umsetzt, die gut wären und die für die Zukunft mal angegangen werden sollten, sondern sich dann natürlich erstmal darauf fokussieren muss, den Alltag zu überstehen, ja, die pflegerische Versorgung von jeden Tag sicherzustellen. Und dass dann natürlich alles, was so Dinge betrifft, wie Vorausdenken, wie mal einfach auszuprobieren, bei vielen Trägern leider nach hinten treten müssen.
Ja, das ist ja eigentlich das Schlimme daran. Also wenn man ausprobieren könnte, dann würde man langfristig und sicherlich auch mittelfristig sicherlich viele Effizienzgewinne da haben durch Einführung von Digitalisierungsmaßnahmen. Also sei es jetzt durch Sprachdokumentation, sei es durch auch bei manchen Trägern noch die überhaupt digitale Pflegedokumentation und Abrechnung und Co. Da gibt es ja mittlerweile wirklich viele Möglichkeiten. Aber wenn es um den reinen Überlebenskampf geht, den ja gerade viele Einrichtungen führen, dann verbaue ich mir ja quasi wirklich dadurch, dass ich keine Investitionen mehr tätigen kann, diese Gewinne in der Zukunft. Und das ist ja das, was ich gerade auch eben so schade finde. Die Lösungen sind da theoretisch und es scheitert bei vielen Einrichtungen einfach gerade an diesem reinen Überlebensmodus. Würden Sie denn sagen, dass die Finanzierung aktuell das einzige Problem ist, warum es, ich sag mal, beim Digitalisierungsfortschritt in vielen Einrichtungen nicht so schnell vorangeht wie vielleicht in anderen Branchen?
Ich glaube, man muss hier auch die Vielfalt des Pflegemarktes in Betracht nehmen. Ja? Also gerade hier im Podcast sind ja oft irgendwie große und sehr große Betreiber,
ja,
die natürlich auch entsprechende Stellen vorhalten, wo es Personen oder ganze Bereiche gibt, die sich nur mit Digitalisierung, ihren Möglichkeiten und dem auseinandersetzen, was es da so gibt. Und die natürlich zum einen sich dann auch darauf fokussieren können, das nur im Blick halten und zum anderen natürlich dadurch auch einen sehr guten Überblick haben über die Möglichkeiten, über die Effizienzgewinne, die daraus hervorgehen können. Aber das kann natürlich nicht jeder. Also wenn wir uns die Pflege anschauen, da gibt es auch nun mal sehr, sehr viele Unternehmen, die sehr klein sind, ja, wo dann irgendwie die Einrichtungsleitung und das zentrale QM das alleine auch noch stemmen müssen, neben all den Aufgaben, die sie sonst so haben. Und dann ja, es ist halt nicht möglich, das auch nochmal eben so nebenbei zu machen. Und wie ich gesagt habe, da hat dann die Sicherstellung der Versorgung oft nur mal die Priorität über, jetzt beschäftige ich mich mal damit, was es so an Pflegeprozess, Digitalisierungsmöglichkeiten gibt oder Sensorik. Und klar, selbst wenn man dann die Möglichkeiten hat, dann scheitert es oft noch an der Finanzierung, gerade auch wieder bei den kleineren, die vielleicht dann nicht die Spielräume haben, mal eben auch was auszuprobieren, weil das ist ja auch immer ein zentraler Faktor bei der Digitalisierung, einfach mal zu schauen, okay, ist das was, was auch bei meinen Beschäftigten angenommen wird, bei meinen Bewohnerinnen und Bewohnern? Und da muss eben priorisiert werden. Und da versuchen wir natürlich als Verband auch zu unterstützen, indem wir sagen, hier solche diese Möglichkeiten gibt es, diese Finanzierungshilfen habt ihr. Aber natürlich muss dann jeder auch in seiner unternehmerischen Entscheidung schauen, was tatsächlich umgesetzt wird.
Ja, das stimmt. Und wenn wir gerade einmal bei diesem ganzen Thema Regulatorik sind, Sie hatten am Anfang auch gesagt, okay, der Bundesverband oder der BPA besser gesagt, der ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Branche und Politik und hilft auch oder gibt zumindest Stellungnahmen und Hinweise zur Ausgestaltung bestimmter Regulatorien und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass da in den letzten Jahren gerade im Digitalbereich auch viele, naja, Abstrusitäten, würde ich mal sagen, erstmal auf politischer Ebene kamen, wo man dann gesagt hat, okay, das funktioniert so in der Praxis nicht. Auf das Digitalgesetz werden wir gleich noch eingehen. Da gab es ja eine ganz frische Stellungnahme des BPA dazu. Aber was sind denn da so in der Vergangenheit, wenn wir zum Beispiel mal ans PPSG und da den Digitalzuschuss zum Beispiel denken oder auch an Fort- und Weiterbildung, da gab es ja viele Änderungen, haben Sie ja eingangs schon erwähnt. Was waren denn da so, ich sag mal, bedeutende Beispiele, wo der BPA sich eben für die Branche stark gemacht hat?
Ja, also, was ich gesagt habe, schon PPSG, damals wurde ja der schöne Digitalisierungszuschuss eingeführt, den ja auch alle kennen, die 12.000 Euro, die es da gibt als Mitfinanzierung. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, die erste Entwurfsfassung, die es dann gab für die Richtlinie. Und dann war dann zum Beispiel klargestellt, oder dann hieß es noch, man dürfe damit nur einmalige Erwerbungen finanzieren. Also zum Beispiel keine Lizenzen, die quasi regelmäßig abgerechnet werden, keine monatlichen Modelle, also all das, was wir in der Regel ja beobachten bei der Digitalisierung, bei Software, wo es ja eben nicht darum geht, dass man einmal was kauft und dann ist das für immer da, sondern das sollte alles nicht möglich sein. Das konnten wir zum Glück dann noch korrigieren, so dass natürlich auch Lizenzen, natürlich auch Software so finanziert werden konnte und bei allem, was man weiß, und hört, was tatsächlich auch finanziert wird durch diesen Digitalisierungszuschuss, ist das ja auch ein ganz zentraler Baustein dessen, was dadurch genutzt wird, gerade wenn es irgendwie um Umstellung, Pflegedokumentation oder Ähnliches geht. Ein zweites Beispiel auch genau wieder mit dem Digitalisierungszuschuss ist dann auch so ein Lieblingsbeispiel ja für Pflegeheim, nämlich WLAN. Mhm. Wo es dann heißt, es ging dann darum zu schauen, okay, diesen Digitalisierungszuschuss, den nutzen noch nicht so viele, wie wir es gerne hätten, hieß es dann von Seiten des Ministeriums. Und dann wurde darüber diskutiert, wie man es dann noch besser machen könnte, anhand diverser Beispiele. Und dann wurde dann plötzlich klargestellt vom Ministerium, ja, WLAN, das ist natürlich ganz wichtig, aber man darf jetzt nicht von diesem Digitalisierungszuschuss die Einführung eines WLANs im Pflegeheim finanzieren. Außer dieses WLAN wird dazu benötigt, um zum Beispiel eine Software, die man mit dem Digitalisierungszuschuss einführt, überhaupt anwenden zu können. Also ganz verrückte Bedingungen, die daran gestellt wurden, aber dieses ja ganz logische eigentlich, dass man sagt, okay, WLAN ist ein zentraler Baustein zur Digitalisierung, lasst uns den doch einfach finanzieren, das war lange Zeit nicht möglich, da konnten wir auch uns den Mund fusselig reden, da gab es keine Widerrede, es lag zum Teil daran, dass man gesagt hat, dieser Digitalisierungszuschuss hat das Ziel, das Pflegepersonal zu entlasten. Und deswegen musste halt jede Maßnahme irgendwie damit zu tun haben. Man kann natürlich sagen, auch WLAN ist immer eine Entlastung, aber gut, sollte nicht sein. Mittlerweile hat der Gesetzgeber sich da korrigiert, jetzt mit dem letzten Pflegegesetz, mit dem PUEG, dem Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, wurde da eine Korrektur vorgenommen, also dass in Zukunft auch die Einführung eines normalen WLANs ohne jede Software, die dahinter steckt und dadurch ermöglicht werden soll, finanziert werden kann. Hätten wir auch schon vor 4 Jahren haben können, aber manchmal sind dann die Prozesse leider etwas langsamer in dem Thema.
Was lange währt, wird gut.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Ja, das stimmt. Und das Digitalgesetz hatte ich ja gerade schon angekündigt. Ich war ja ganz froh, dass ich in Vorbereitung auf die Episode dann ganz frisch auf diese PDF dann auf eure Website gestoßen bin tatsächlich. Und das ist natürlich ein brandaktuelles Thema. Da geht es um den Opt-out von elektronischen Patientenakte, da geht es um Telemedizin und so weiter. Ich glaube, viele auch sehr sinnvolle Änderungen, die es da in Zukunft geben wird. Der BPA hat Stellung dazu genommen und so eine Kernaussage, die ich eigentlich aus dieser Stellungnahme rausgenommen habe, ist, dass das insgesamt begrüßt wird, aber in vielen Fällen, gerade in der praktischen Ausgestaltung für ambulante und stationäre Dienste, eigentlich noch nicht praxistauglich ist. Was ist denn da Ihre Meinung zu?
Ja, also es ist tatsächlich wirklich brandaktuell. Also wir haben die Stellungnahme jetzt am Mittwoch abgegeben, am Dienstag vorher. Diesen Dienstag war die Anhörung im Ministerium, also wirklich ganz frisch.
Also kurzer Hinweis, wir nehmen die Folge am 4.8.2023 auf.
Genau, also das ist wirklich ganz Neues. Bei der Digitalisierung muss man ja immer ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was die Einrichtungen quasi freiwillig machen, im Sinne ihrer, ja, dessen, was vielleicht für sie sinnvoll ist und dem, was tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Und hier bei dem Gesetz geht es natürlich um die Dinge, die dann zum Teil auch gesetzlich vorgeschrieben sind. Das heißt vor allem alles, was die Telematik-Infrastruktur betrifft. Insofern vielleicht das als Einleitung dazu. Und durch dieses Gesetz, Digitalisierungsgesetz, sollen jetzt eben verschiedene Erleichterungen eingeführt werden bei der Telematik-Infrastruktur und bei den Anwendungen für die Versicherten, um deren Anwendung auch nochmal ein bisschen leichter zu machen. Und im Kern, im Zentrum steht dabei eben die elektronische Patientenakte, die es ja derzeit schon gibt, aber deren, ja, jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, der versucht hat, die für sich selbst zu beantragen und zu nutzen, merkt, glaube ich, wie kompliziert das ist. Und deswegen soll dieser Prozess eben erheblich einfacher gemacht werden, indem gesagt wird, jeder kriegt erstmal eine, außer er widerspricht eben mit dieser Opt-out-Regelung.
Ist ja erstmal sinnvoll.
Also wir haben das auch begrüßt, weil gerade pflegebedürftige Menschen in aller Regel überhaupt nicht in der Lage gewesen sein werden, diesen komplizierten Beantragungsprozess tatsächlich durchzuführen. Und das, obwohl sie ja eine der Zielgruppen sind, die am meisten davon profitieren können. Wenn also die Medikationspläne, wenn die Arztbriefe alle wirklich immer vorliegen, dann ist das ja was, wo tatsächlich diese Gruppe auch erheblichen Mehrwert von hat. Insofern ist es gut, dass es für die leichter wird, es auch in Anspruch zu nehmen. Aber jetzt muss man eben schauen, dass die auch tatsächlich berücksichtigt werden. Weil, wie es so oft ist in dem Thema, junge, gesunde Versicherte werden da in den Blick genommen und es wird geschaut, okay, wie können die das machen? Aber die, ich sag mal, pflegebedürftigen Menschen, die vielleicht in einem Pflegeheim wohnen oder von einem ambulanten Pflegedienst versorgt werden, die sind da oft nicht im Kern des Auges des Gesetzgebers. Und insofern versuchen wir eben darauf hinzuwirken, dass das mehr berücksichtigt wird.
Was sind denn da in der Praxis aktuell die größten Kritikpunkte, gerade bei der EPA? Also ich glaube, ich habe in der Stellungnahme was gelesen, also die Zugriffsrechte sind ja noch nicht so ganz ideal ausgestaltet, dass die ambulanten und stationären Dienste damit arbeiten könnten. Also es gibt auch so Themen wie zum Beispiel, dass ein Heilberufeausweis quasi zwingend dazu notwendig ist, um da überhaupt auf die Authentifizierung zuzugreifen. Also sind das dann wirklich in der Praxis Probleme, die das quasi unnutzbar machen oder wie ist das?
Also wir haben im Prinzip, kann man es vielleicht auf zwei Dinge aufteilen. Zum einen beim Thema Zugriffsrechte, da geht es eben darum, auch wieder typisch das Problem, es wird vor einer Arztpraxis gedacht und im Pflegeheim wird es dann schwierig. Gibt zum Beispiel so Regelungen, dass man relativ unkompliziert zugreifen kann auf die EPA im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Versorgung. Also das kann man sich dann so denken, ich gehe in die Arztpraxis, meine elektronische Gesundheitskarte wird eingelesen und dann ist klar, okay, jetzt in den nächsten Stunden darf man auch als Arzt darauf zugreifen, ohne dass man nochmal was extra machen muss als Versicherte, außer man widerspricht. Im Pflegeheim aber, wo ja die Versorgung konstant ist, ja, über einen oft sehr, sehr langen Zeitraum, ist das ein bisschen schwieriger zu sagen, da ist jetzt ein enger zeitlicher Zusammenhang und es muss irgendwie immer eine Karte eingelesen werden oder so. Gibt dann zwar andere Möglichkeiten zu sagen, okay, dieser Leistungserbringer, das Pflegeheim, darf auch über einen langen Zeitraum zugreifen, aber dafür muss dann wieder der Bewohner, die Bewohnerin aktiv was selbst machen im Endgerät. Und dann ist natürlich wieder das Problem, hat jetzt dieser Bewohner, diese Bewohnerin ein Handy, was das tatsächlich auch durchführen kann, ja, wo irgendwie die App der EPA drauf ist und wo das alles geregelt werden kann. Und da muss eben ja noch ein bisschen was klargestellt werden, um es einfach einfacher zu machen. Mhm. Und das zweite Problem ist natürlich, wenn ich darauf zugreifen möchte als Pflegeheim auf die EPA, dann muss ich an die Telematik-Infrastruktur angebunden sein. Und das ist natürlich aktuell quasi nirgends der Fall. Also wir haben irgendwie 200 Einrichtungen deutschlandweit, die an die Telematik-Infrastruktur angebunden sind. Der Großteil von denen aufgrund des Modellprojektes, das dazu durchgeführt wurde. Das heißt, wir sind noch sehr weit davon entfernt, das tatsächlich in der Praxis umsetzen zu können. Es gibt ja jetzt die Frist, dass man bis Sommer 2025 sich an die Telematik-Infrastruktur angebunden haben muss als Pflegeeinrichtung. Insofern ist auch noch ein bisschen Zeit, ist auch ganz sinnvoll, schlicht weil viele der Voraussetzungen technischer Natur noch nicht so richtig auf die Pflege gut angewandt sind. Also diese wurden ja auch dann wieder entwickelt für die Arztpraxis oder für die Apotheke. Das heißt, da ist es ganz gut, wenn noch ein bisschen gewartet wird und wenn auch die technische Entwicklung da die Möglichkeit noch mal ein bisschen besser abbildet. Und ja, dann ist es halt auch kompliziert, sich tatsächlich anzubinden, weil man eben all diese Dinge braucht. Ja, Sie haben schon gesagt, elektronischen Heilberufeausweis. Den brauche ich. Ich brauche eine SMCB-Karte, also diese typische Institutionskarte, die mich als Einrichtung gegenüber der Telematik-Infrastruktur identifiziert. Und all diese Dinge, und da haben wir eben auch das Problem, entwickelt wurden die oft für die Arztpraxis, wo man dann einen Arzt hat, der ist der Leistungserbringer, der ist der Inhaber, der vereint das alles in einer Person. Aber das ist ja in der Pflege nicht unbedingt so, ja. Also im Pflegeheim, da habe ich dann vielleicht den Geschäftsführer, der muss aber nicht zwingend eine Pflegekraft sein, sondern ich habe dann auch noch eben meine PDL, die vielleicht abhängig beschäftigt ist. Ich brauche aber einen elektronischen Heilberufeausweis, um mich überhaupt als Einrichtung anbinden zu können. Das heißt, ich bin dann als Einrichtung, wenn ich nicht selbst Pflegekraft bin, als Einrichtungsleiter, abhängig von den Voraussetzungen, die eben meine Beschäftigten dort erfüllen. Und dann ist eben auch meine Anbindung an die Telematikinfrastruktur von diesen Beschäftigten abhängig. Ja. Das heißt, wenn dann meine PDL vielleicht die Einrichtung wechselt, dann habe ich ein Problem. Schauen, okay, wie bin ich denn jetzt in Zukunft noch an die Telematikinfrastruktur angebunden, muss da erstmal aktiv werden.
Ja.
Und da haben wir eben auch gesagt, das ist irgendwie schwierig, machen wir es doch einfacher, sagen wir doch einfach, jeder, der einen Versorgungsvertrag hat als Pflegeheim, kann sich automatisch anbinden und braucht dann nur den elektronischen Heilberufsausweis später, wenn man tatsächlich auf die einzelnen Anwendungen zugreifen können möchte, wo das ja auch sinnvoll ist. Ja, also wenn es darum geht, eben auf die elektronische Patientenakte zuzugreifen, dann ist es natürlich sinnvoll und notwendig, dass man dann auch diesen Heilberufsausweis hat, um klarzustellen, ich bin berechtigt zuzugreifen und um auch klarzustellen, wer greift denn jetzt hier auf die Daten zu.
Ja. Ein Punkt war ja auch zum Thema Videosprechstunden zum Beispiel in diesem Digitalgesetz, und da habt ihr auch einen ganz konkreten Vorschlag gemacht. Also ich sage mal, insgesamt ist es ja sehr begrüßenswert, dass überhaupt die Videosprechstunden in ihrer Anzahl erhöht werden soll. Ich glaube, da kann man sich auch viele Transporte im Zweifel sparen.
Genau, also das ist ja, bisher darf man ja als Arzt nur so um die oder bis zu 30% der Leistung als Videosprechstunde erbringen. Das soll jetzt oder diese Grenze soll fallen. Und dazu gibt es ja auch schon seit einigen Jahren eine spezifische Abrechnungsziffer, die eben man als Arzt zusätzlich abrechnen kann, wenn man zum Beispiel per Videosprechstunde einen Bewohner, eine Bewohnerin im Pflegeheim betreut. Das ist auch super sinnvoll, gerade wenn es um den Fachärzte geht oder um mal schnell was abzuklären, haben wir deswegen auch schon immer klar begrüßt. Das Problem ist eben natürlich nur, dass während für die Ärzte da eine extra Abrechnungsmöglichkeit geschaffen wird, ist das für die Pflege wieder dieses typische, ach ja, das macht ja auch noch mit. Mhm. Das heißt, es wird ja in aller Regel nicht so sein, dass der Bewohner oder die Bewohnerin diese Videosprechstunde komplett allein mit dem Arzt durchführt, ja, sondern man braucht irgendwie die Unterstützung sowohl technisch als auch von der Organisation der jeweiligen einer Pflegekraft. Und das muss natürlich mit gemacht werden, mit gedacht werden. Und das ist eben bisher so im Gesetz nicht abgedeckt und berücksichtigt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist sinnvoll, dass die Ärzte das machen können, aber die Pflegeeinrichtungen brauchen eben auch eine Berücksichtigung des Aufwands und auch der technischen Ausrüstung, die dazu gehört, und müssen das eben auch mit abrechnen können. Das gibt es jetzt schon im Einzelfall, es gibt so einzelne Modellprojekte und einzelne Selektivverträge, wo auch die Pflegeeinrichtungen das mitfinanzieren können, aber das ist eben die Ausnahme und nicht die Regel.
Ja, wenn wir uns jetzt mal wieder das Gesamtbild der Branche ansehen, also ich habe das Gefühl, das ist eine ziemliche Gemengelage. Also auf der einen Seite haben wir wirklich diese wirtschaftlich ja fast schon erdrückende Situation, die fast jedes Investitionsvorhaben in Digitalisierung im Keim erstickt. Auf der anderen Seite haben wir so etwas wie den Digitalzuschuss übers PPSG. Wir haben jetzt den Entwurf zum Digitalgesetz. Also man hat zum einen das Gefühl, eigentlich lässt einen der Bund am ausgestreckten Arm verhungern wirtschaftlich, und zum anderen will er aber die Digitalisierung vorantreiben durch bestimmte Gesetzgebung zum Beispiel. Also wie ist denn da Ihr Gesamteindruck davon? Also sind wir da trotz aller Schwierigkeiten gerade digitalisierungstechnisch auf dem richtigen Weg, oder muss sich da noch viel ändern?
Also ich glaube, ich habe ja über die letzten Jahre da einige der Projekte der Politik begleitet, und ich glaube, wir sind heute deutlich weiter, als es vor 5 Jahren waren. Ja, also vor 5 Jahren, da mussten wir noch sehr viel mehr erklären, was wirklich die allerdeutlichsten Grundlagen betraf. Ja, also und diese Debatten führen wir heute nicht mehr in gleicher Form. Das heißt, da sind wir durchaus weiter. Wir sind auch weiter im Problembewusstsein. Jetzt scheitert es eben nur teilweise eben an der konkreten Umsetzung oder weil die technischen Entwicklungen nicht immer so schnell und so gut sind, wie wir es uns vielleicht wünschen, oder weil an anderer Stelle vielleicht ein Pfad eingeschlagen wurde, der heute nicht mehr eingeschlagen worden wäre. Ja, also wenn es irgendwie darum geht, zum Beispiel diese Konnektoren zu haben oder ähnliche Dinge, die man heute vielleicht ganz anders aufziehen würde. Dennoch bin ich optimistisch, dass wir heute eben besser dastehen als vor einigen Jahren und dass es auch in den nächsten Jahren noch besser wird, solange eben konstant da zum einen Druck aufrechterhalten wird, zu sagen, okay, es muss eben besser werden und hier sind die konkreten Vorschläge, was besser gemacht werden könnte, und natürlich auch, indem so viel Unterstützung wie möglich angeboten wird, sowohl regulatorisch als auch finanziell.
Ja, Dankeschön für Ihre Zeit, Dankeschön für die offenen Worte und Einblicke in das Geschehen beim BPA und auch danke für Ihren Einsatz durch den BPA für die Pflege. Herr Schottner, hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, man spricht sich mal wieder.
Ja, herzlichen Dank. Hat auch sehr viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute.